du bist krank und kannst nicht mehr arbeiten und jetzt zahlt auch noch deine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht.
Oh, das ist natürlich schon böse, ne? Weil so eine Berufsunfähigkeitsversicherung hast du dann wahrscheinlich ein paar Jährchen, wenn nicht sogar Jahrzehnte eingezahlt und das Ding ist ja auch nicht ganz günstig, mindestens so, sage ich mal, Größenordnung 50 Euro im Monat, da hast du dann einige tausend Euro im schlimmsten Fall ja mal einfach den Abfluss runtergespült.
Richtig, und sogar in rund 20% der Leistungsanträge kommt es zur Ablehnung. Warum das passiert und wie du das verhindern kannst, das klären wir heute, damit dir das nicht auch passiert. Ist die BU also rausgeschmissenes Geld?
Ja, unterhalten wir uns mal in der heutigen Folge von Finanzen ganz einfach. Und bei Finanztipps sind wir ja der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Übrigens beim Thema BU, das ist besonders wichtig für dich, wenn du jetzt gerade Kinder bekommen hast oder Kinder anstehen. Das ist ja immer so ein Familienthema. Will man sich auch nicht so gern damit beschäftigen, weil ich kenne das, weiß ich aus eigener Erfahrung. Gerade wenn man Kinder bekommt, da steht dann so einige finanzielle Ausgaben an. Aber es ist natürlich total wichtig, dass wenn du oder dein Partner oder deine Partnerin die Hauptversorger der Familie sind, dass ihr ordentlich abgesichert seid. Wenn ihr krank werdet oder ähnliches, dass die Familie dann trotzdem optimal aufgestellt ist. Alles um das Thema, wie dieses Thema BU in die Familienfinanzen hineinpassen, das erfährst du in unserer Mailserie zum Thema für junge Familien. Für unsere Mailserie, wo eben in verschiedenen Teilen alle Themen abgedeckt werden, was so ansteht, wenn nämlich Kinder anstehen oder schon da sind. Meld dich doch mal an für unsere Mailserie zum Thema junge Familien. Den Link packen wir dir in die Shownotes.
Genau. Und dann habe ich mich erstmal gefragt, wann zahlt denn die BU überhaupt? Also ab welchem Zeitpunkt zahlt sie denn? Weil in den ersten 6 Wochen zahlt ja jetzt erstmal der Arbeitgeber weiter.
Genau, also das ist, also genau, grundsätzlich gibt es da keinen festen Zeitpunkt, weil das kann ja jederzeit eintreten, ne? Und ich meine, jetzt mal böse gesagt, wenn du richtig schwer krank wirst, auf einmal, naja, dann kann es natürlich schon sehr schnell absehbar sein, auch dass man BU ist. Aber sagen wir so, wahrscheinlich in den ersten 6 Wochen ist es noch kein Thema, weil du bekommst ja dein Gehalt weiter. Dann, wenn du gesetzlich versichert bist, bekommst du danach Krankengeld von der Krankenkasse. Wenn du privat versichert bist, solltest du hoffentlich Krankentagegeld von deiner privaten Krankenversicherung bekommen.
Wichtig, das noch mit abzuschließen, wenn man privat versichert ist.
Genau, wichtiges Thema. Aber da hast du erstmal auch noch kein Problem. Der Punkt ist einfach sozusagen, wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo absehbar ist, und jetzt kommt es, wo absehbar ist, dass du voraussichtlich mindestens 6 Monate aus dem Job raus bist. Mhm. Und nicht erst nach 6 Monaten. Das verstehen auch immer viele Leute falsch, dass man, wenn man 6 Monate nicht gearbeitet hat, dann kriegt man das von der BU. Nein, dann, jetzt geht es noch hin, wenn die Ärzte sagen, wenn das medizinisch sozusagen absehbar ist, dass du voraussichtlich, kann auch kürzer sein, aber voraussichtlich mindestens 6 Monate raus sein wirst.
Und das Krankengeld kommt dann quasi on top.
Genau, das kann absolut on top kommen. Ja, das hat erstmal mit, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Auch eine wichtige Sache, ja. Ich habe mit der Versicherung, bei der ich meine Berufsunfähigkeitsversicherung habe, habe ich einen privaten Vertrag.
Richtig,
Das ist ein direktes, das hat mit meiner Krankenkasse und übrigens auch mit meiner privaten Krankenversicherung erstmal nichts zu tun. Jetzt gibt dann so Grenzfälle, wo es dann um so Themen gibt wie Bereicherung, ja, da steht dann Versicherungsbetrug im Raum oder so. Aber gehen wir vom normalen Standardfall aus. Ja, du kannst sogar beides bekommen, nur würde ich nicht so planen. Ich plane jetzt nicht so sagen, ich kriege so und so viel Krankengeld, was weiß ich, 60% von meinem Gehalt oder sowas in der Richtung und dann für den Rest schließe ich eine BU ab und so weiter, weil Krankengeld ist erstens endlich, so ganz grob von der Krankenkasse her, kriegst du anderthalb Jahre lang, so ungefähr.
Ja.
Und ja, genau, was machst du dann den Rest? Und es kann ja sein, und es ist auch gar nicht so selten, dass du leider dauerhaft berufsunfähig bist.
Genau, und dann ist ja auch noch der wichtige Punkt, was heißt denn jetzt überhaupt Berufsunfähigkeit? Das wird ja auch ein bisschen mit der Erwerbsunfähigkeit durcheinandergeschmissen hier und da. Und die Berufsunfähigkeit wird ja dann festgestellt, wenn du mindestens 50% deines Jobs nicht mehr ausüben kannst. Und da ist wichtig, 50% deines tatsächlichen Jobs. Nicht irgendein Job, nicht du könntest noch nebenbei, weiß ich nicht, an der Tankstelle arbeiten, sondern deines aktuellen Jobs.
Genau, das ist diese berühmte Verzicht auf abstrakte Verweisbarkeit. Allein wenn ich schon sage, ja, ich rollt hier schon der eine oder die andere mit dem.
Das sind auch so Formulierungen, die sind
fürchterlich, Katastrophe sozusagen.
Nur um Leute abzuschrecken.
Ganz klar. Aber wie du völlig richtig gesagt hast, es geht immer um den Job, meinen letzten Job halt, den ich auch wirklich ausübe, ob ich den noch zu 50% machen kann. Und das ist aber Standard in allen guten Berufs- und Fähigkeitsversicherungen mittlerweile. Also klar gibt es noch irgendwelche schlechten Tarife, die da am Markt irgendwo sind und Billigversicherungen, wo das nicht abgedeckt ist. Aber es geht ja in aller Regel darum, dass du eben nicht irgendwas machen musst, sondern das, wofür du vielleicht auch ein gutes Gehalt bekommst. Mhm. Und die 50% sind tatsächlich aber schon so ein Knackpunkt. Ne? Was heißt denn jetzt 50%?
Bitte. Genau, da kommen wir nämlich davon auch schon zum ersten Fall. Ich schildere dir jetzt mal eine Situation und du kannst mir dann verraten, was da der große Fehler ist. Und zwar, wir reden jetzt im ersten Fall über eine 23-Jährige mit schwerer Depression.
Oh Mann.
Dann ist man in der Tendenz schon, also da geht es jetzt noch nicht konkret um die abstrakte Verweisung, aber die hat schwere Depression und meldet BU an, kann nicht mehr arbeiten und auch der Arzt sagt, ey, mindestens 6 Monate.
Genau, also das ist jetzt natürlich die erste Voraussetzung. Ne? Der Arzt muss sagen, das ist so schwer, das ist sie voraussichtlich mindestens ein halbes Jahr raus.
Da ist sie jetzt schon mal, das passt bei ihr schon mal und die Versicherung prüft aber die Krankenakte und findet, einen Verweis oder einen Hinweis in einer Akte darüber, dass sie als Teenagerin, die ist recht jung, das heißt, das ist noch in den 5 bis 10 Jahren mit drin, schon mal eine mögliche Depression hatte. Das hat sie aber nicht angegeben. Sie wusste allerdings nichts von dieser scheinbaren Diagnose.
Mhm. Sehr schön.
Deswegen hat sie es auch nicht gemeldet.
Mhm. Ja.
Was ist hier das Problem?
Das Problem ist, dass leider so ein Antrag für so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, er ist schon an sich nicht besonders toll auszufüllen, aber du musst ja eine ganze Fragenbatterie beantworten. Aber gerade, glaube ich, weil diese Fragenbatterie so lang ist, bist du halt so ein bisschen geneigt und gerade wenn du jung bist, ja, und du kennst dich nicht so gut aus, nein, ne? War da was? Nein, ich wüsste von nichts. Das ist halt, ja, so. Unwissenheit schützt aber vor Strafe nicht. Ja, ich gebe ja heute mal wieder den Opa. Ja, nur weil du es nicht gewusst hast, heißt halt nicht, dass leider ein Arzt das nicht irgendwo, wie du gesagt hast, in der Krankenakte stehen haben kann. Und jetzt muss ich vorsichtig sein, ich sage. Das heißt noch nicht mal, dass diese Diagnose, wie soll ich jetzt sagen, ihr so ganz klar bekannt ist. Also es soll, habe ich gehört, Fälle geben, wo Ärzte sowas auch einfach mal reinschreiben. Ich habe jetzt nicht das Wort Betrug in den Mund genommen, jetzt habe ich es doch genommen. Aber es gibt einfach. Also habe ich auch schon im Bekanntenkreis mal gehabt, ne? Wo sich zumindest diejenige, das ist ein ganz ähnlicher Fall, nicht erinnern konnte, dass ihr Arzt das ihr zu ihr gesagt hat. Stand aber halt trotzdem in ihrer Akte. Da ging es jetzt Gott sei Dank nicht um Berufsunfähigkeitsversicherung, ja, aber um eine private Krankenversicherung übrigens an der Stelle.
Mhm.
Aber genau, das Entscheidende ist halt, bevor du da Nein ankreuzt, beim Arzt nachzufragen und im Zweifelsfall dir diese Daten auch geben zu lassen.
Ich glaube, dass ganz viele nicht wissen, was in ihrer Krankenakte steht.
Ja,
und ich habe tatsächlich mal, jetzt kann ich aus dem Nähkästchen sprechen, ich habe tatsächlich mal als Telefonistin gearbeitet einer dermatologischen Praxis, bei der ich auch selber war, weil ich an Akne gelitten habe zu dem Zeitpunkt. Und ich wurde untersucht, man hat mir was verschrieben, man hat mir aber nicht gesagt, was da drin steht. Jetzt habe ich natürlich als Mitarbeiterin Zugriff, habe mir das mal durchgelesen und dann steht da drin, Acne excoriée de jeune fille. Das ist quasi.
Wie bitte? Okay.
Acne excoriée de jeune fille ist ein Begriff, der quasi sagt, die Patientin kratzt sich zu sehr im Gesicht rum und kriegt dadurch. Also es ist eigentlich fast eher eine psychologische Diagnose.
Schön.
Und das steht da aber drin und das wusste ich natürlich nicht. Und das ist jetzt nur so ein kleiner Fall, der wäre vermutlich noch nicht mehr mega relevant in dem Sinne, aber so transparent sind die wenigsten Ärzte und Ärztinnen mit dem, was sie da alles reinschreiben. Und deswegen ist es umso wichtiger, das tatsächlich anzufragen, weil das geht natürlich schnell.
Und jetzt noch, um auf unseren Fall von der, ich glaube, 23-Jährigen, hast du gesagt, zurückbekommen. Jetzt ist ja sehr wichtig, in diesem Fragebogen bei der BU stehen ja konkrete Zeiträume drin.
Ja.
Ne? Waren Sie in den letzten 5 Jahren bei der und der ambulanten Behandlung?
Ja.
Waren Sie in den letzten 10 Jahren in der stationären Behandlung? So, das gilt natürlich zum Zeitpunkt, wo ich diesen Fragebogen beantworte. So, jetzt haben wir unsere 23-Jährige, wissen wir natürlich jetzt nicht, wann die diese Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat. Ja? Aber das geht natürlich jetzt ist sie heute 23, das geht natürlich wesentlich länger zurück. Sagen wir mal, sie hat das Ding vor 3 Jahren abgeschlossen.
Ja.
Da war sie 20. Und dann bezog sich natürlich diese Frage 5 Jahre zurück auf den Zeitraum 15 bis 20. Und wenn sie jetzt Verdacht auf Depression mit diese Diagnose, von der sie nichts wusste, mit, keine Ahnung, 17, gestellt bekommen, dann ist das von heute gesehen, von 23, natürlich schon länger her. Aber es gilt ja der Zeitpunkt der Antragstellung. Und da wird es dann echt schwierig. Die Versicherung gehen, also es ist schon schwierig. Wir können leider nur, oder so gut wie nicht, die lassen sich ja natürlich ganz schwer in die Karten schauen, da die Leistungsprüfungspraxis, also wie die da drauf schauen. Aber sie sagen natürlich immer, sie müssen die Versichertengemeinschaft schützen. Anders gesagt, sie müssen gegen Versicherungsbetrug vorgehen. Es gibt Versicherungsbetrug. Natürlich, also sage ich jetzt mal, natürlich gibt es Leute, die eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, dabei, ich sag's mal ganz deutlich, lügen, ja, weil sie hoffen, dass sie in ein paar Jahren dafür sehr viel Geld, nämlich Tausende und Zehntausende von Euro über den Rest ihres Lebens bekommen. Gibt's, ja. Ich sag nicht, dass es viele sind, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber gibt's das. Und da verstehe ich auch, dass die Versicherer sich gegen solche Leute schützen müssen, weil sonst wären die Beiträge noch viel höher. Das Problem ist natürlich in unserem Fall, ne, die 23-Jährige hat wirklich eine schwere Depression, von der sie jetzt zumindest vorher auch nichts wusste, dass sich das ankündigt. Aus Sicht des Versicherers sieht das natürlich nach so einem Verdachtsfall aus. Ja, das hätte sie uns ja mal vorher sagen können. Und dann daher kommen dann die ganzen Probleme.
Genau, und dann kann der Versicherer, sogar wenn er dann wirklich feststellt, oh, das war im Zweifel sogar vorsätzlich, arglistige Täuschung annehmen. Mhm,
genau.
Und eine arglistige Täuschung im Versicherungsrecht bedeutet, dass der Vertrag angefochten wird. Das heißt, er ist auch rückwirkend nicht mehr gültig, sondern er wird halt dann angefochten. Und bedeutet im Zweifel dann halt auch in dieser schlimmen Situation, sie ist eh schon in einer schweren Depression, keine Leistung, keine Zahlung.
Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem in der Situation, weil du bist ja dann, wenn du dann in den Streit mit der Versicherung gerätst, du bist ja krank. Er geht jetzt mal nicht von dem komplett Betrüger aus, der jetzt irgendwie was faket, ja, weil er irgendwie einen Arzt kennt oder sowas, sondern in Anführungszeichen normale Situation, du bist schwer krank, sonst könntest du ja arbeiten noch und musst in dieser eh schon angeschlagenen Situation auch noch diesen Streit mit dem Versicherer durchdrücken. Das ist halt echt tough. Und deshalb nochmal ist es so wichtig, sich für das Ausfüllen dieses vermeintlich relativ harmlosen Antragsformulars, dieses Fragebogens, wirklich Zeit zu nehmen.
Richtig. Und da im Zweifel auch eben Hilfe zu beanspruchen in Form von einem Makler, die wir natürlich auch bei uns empfehlen. Unabhängige Makler, die euch dabei helfen können, weil der Prozess eben auch nicht so schnell geht und ein bisschen langwierig ist. Trotzdem würden wir natürlich immer eine BU empfehlen. Aber es ist halt selbst für mich auch nicht so leicht, immer direkt zu durchschauen, was da jetzt alles angefragt werden muss und was da alles angegeben werden muss. Deswegen umso wichtiger.
Ganz deutlich noch der Hinweis, ne? Der Makler kann natürlich gut helfen, deswegen empfehlen wir das ja auch bei der Tarifauswahl, kann auch sagen, okay, hey, die Versicherung würde dich mit den Konditionen nehmen, die würde ich nehmen oder würde ich nicht nehmen oder da wird es mehr kosten oder sowas in Richtung. Dieses, ich sag's mal ganz deutlich, dieses nervige Nachfragen bei den Ärzten kann ich natürlich nur selbst machen. Ja, das ist halt einfach das Ätzende dabei, vor allem wenn ich schon ein paar Mal den Arzt gewechselt habe. Ja, das kann alles noch relevant sein, aber zur Entlastung natürlich nur immer im gefragten Zeitraum. Ich muss jetzt nicht den Hausarzt, den ich vor 15 Jahren mal hatte, fragen. Das muss man doch schon auch wieder sagen.
Und dann auch nochmal zum Thema psychische Krankheiten. Das ist ja tatsächlich so, dass das ein Großteil der BU-Fälle sind, eben genau solche psychischen Krankheiten. Und aus dem Bekanntenkreis, diejenigen, die Depressionen haben, kann ich euch sagen, das sind nicht diejenigen, die eben den Kampf gegen die BU führen, also gegen die Versicherung führen. Deswegen gerade bei diesen Diagnosen nochmal besonders genau hinschauen. Und dann gibt es halt auch einen Unterschied zwischen einer kurzfristigen Belastungsphase, wo du vielleicht ein bisschen mehr auf dem Job zu tun hast und gestresst bist. Und dann gibt es aber halt auch eine tatsächlich schwere Depression mit Klinikaufenthalt. Auch da wird bei der BU differenziert.
Ganz klar. Und ich glaube, was man halt sieht an dem Thema und wie du richtig sagst, ne, das ist ja mit Abstand mittlerweile der häufigste Grund, warum Leute berufsunfähig werden, sind also psychische Ursachen. Da spiegelt sich natürlich wieder, dass dieses Thema, muss man sagen, glaube ich, Gott sei Dank, in der Gesellschaft viel akzeptabler geworden ist. Ne? Darüber hat man halt früher nicht geredet. Es ist aber gleichzeitig auch ein Hinweis natürlich, wie wichtig das ganze Thema ist. Ja? Also viele, und jetzt bringe ich mal sozusagen diese Seite des Tisches ins Spiel, viele Männer halten sich ja so ein bisschen für, ich sag's mal ganz deutlich, unzerstörbar, ja, und können sich das nicht vorstellen. Und der Körper macht das schon und macht das auch noch viele Jahrzehnte. Und bis dahin habe ich so viel Geld angespart, bis dahin brauche ich keine BU. Selbst wenn das stimmt, ja, und ich, kein Geheimnis, dass ich auch langsam auf die 50 zugehe, ja, und schon weiß, wie ich da so langsam auftreten, ist es natürlich so, dass diese psychischen Sachen man sich ja, A, oftmals, wenn man gesund ist, nicht schwer vorstellen kann und B, dass die einen natürlich, jetzt haben wir das Beispiel von der 23-Jährigen, sehr früh natürlich ereilen können, wo was man überhaupt nicht vorher absehen kann. Und gerade übrigens natürlich, letzter Punkt, ja, auch noch einen Bürojob. Ja, mir kann ja nichts passieren, ich bin ja, sitze ja eh nur vom Bildschirm. Ja, gerade da.
So ist's. Aber es gibt auch noch andere Fälle, wo die BU eben ablehnt. Und da kommen wir zum zweiten Fall. Diesmal haben wir einen Koch, der massive Rückenprobleme hat. Also richtig Rückenschmerzen. Der kann einfach nicht mehr schwer heben. Deswegen kann er dann eben auch nicht mehr die schweren Kochtöpfe, die Ware, die reinkommt, tragen. Und das Gutachten sagt aber, naja, aber 60% der Tätigkeit ist noch immer möglich.
Ja,
das, wir haben am Anfang über die 50% gesprochen. Ja, ja.
Also das ist tatsächlich die Schwierigkeit mit den 50%, wie das zu definieren ist. Meistens wird es nach Arbeitszeit, also nach meiner Kenntnis, definiert, aber auch durchaus, wie man jetzt schon gerade gesagt hat, bei so einer nach Tätigkeiten, die ich halt noch ausführen kann und wie viel die von meinem Job ausmachen. Wenn das medizinische Gutachten so aussieht, dann ist es natürlich schwierig, da muss man leider vorher Einfluss drauf nehmen. Aber man hat schon auch Möglichkeiten, ne? Weil es ist ja nicht so, dass da einfach nur, weiß ich nicht, der Amtsarzt kommt oder einfach nur der Arzt von der Versicherung sozusagen. Ja, erstmal kann ich schon auch zu meinem Arzt gehen. Wie läuft das denn? Ich stelle diesen Antrag, dann kriege ich einen Fragebogen zurückgeschickt. Mhm. Ja, mit dem gehe ich erstmal zu meinem Arzt. Ne? Und das sollte halt auch der Arzt des Vertrauens sein. Und klar gibt es solche Grenzfälle, brauchen wir gar nicht drüber reden. In vielen Fällen ist es aber auch relativ klar. Aber am Ende ist es ganz klar eine medizinische Beurteilung.
Ja, und ich glaube, das ist auch häufig irgendwie so schwierig, weil zum Teil kann es ja auch gerade, wenn es auf die Arbeitszeit bezogen ist, nur ein kurzer Teil der Arbeitszeit, aber halt ein essentieller, also
genau, ne,
sein. Und dann müsste im Zweifel ja sogar der Betrieb noch jemanden einstellen, um der Person zu helfen. Das ist schon ein bisschen kompliziert.
Genau, deswegen kann man es auch nicht, also Arbeitszeit ist dann nur ein Kriterium, wenn du, wie du richtig sagst, ne, wenn er halt, also jetzt bei einem Koch, ne, wenn der, kein Koch, ne? Aber aus irgendwelchen Gründen halt eine bestimmte Tätigkeit, die für die Ausübung seines Jobs entscheidend ist. Ja? Ich mache ein blödes Beispiel, wenn er keinen Kochlöffel mehr halten kann, obwohl er nicht so oft am Tag
oder stehen kann.
Ja, oder genau. Also das wäre natürlich schon relativ krass, ja, wenn er nicht mehr stehen kann.
Oder auf Dauer so lange.
Aber wie du richtig sagst, wenn er halt eine entscheidende Tätigkeit für seinen Job wichtig ist, nicht mehr ausüben kann, ja, dann kann es schon sein, obwohl er das vielleicht gar nicht so oft oder so lange am Tag macht, dass dann trotzdem die 50% erfüllt sein können.
Das ist natürlich super ärgerlich in dem Fall und das ist aber auch was, wo eben dann Ärzte, Anwälte, diverse miteinander streiten, weil es eben nicht so glasklar ist. Also da hat man im Zweifel nochmal eine Chance, mit Ärzten und Anwälten zu sprechen, um da vielleicht nochmal näher an die 50% zu kommen.
Ich sehe das auch so, ne? Also man muss ja auch sehen, dass natürlich wird auch der Arbeitgeber, wenn es einen Arbeitgeber gibt, versuchen, den Job vielleicht etwas umzugestalten, sodass es halt noch machbar ist. Es geht ja auch wirklich darum, die BU als eine, letztendlich so eine Art von Vollkaskoversicherung für die eigene Arbeitskraft zu sehen, die für den, ja, schon einen ziemlich, also vielleicht nicht den Worst Case, aber für einen ziemlichen Bad Case da ist. Dann nämlich, wenn so eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes und so weiter, da gibt es übrigens auch Bedingungen, was man akzeptieren kann und was man akzeptieren muss und was man nicht akzeptieren muss, in einer guten BU-Versicherung drin, sozusagen, wenn das halt nicht mehr möglich ist. Ja, du kannst, also ne, jetzt sagen wir mal, ich glaube nicht, dass man sinnvoll den Job eines Kochs ausüben kann, wenn man nicht mehr stehen kann. Ja, und dann wird es halt einfach schwierig. Und dafür hat man eine Berufsunfähigkeitsversicherung, einfach für die, nochmal deutlich für die krassen Fälle. Ich glaube, dass es schon in vielen Fällen Grenzfälle sind, so, natürlich, wenn du mal so eine Berufsunfähigkeitsversicherung hast, dann willst du auch versuchen, aus der Geld zu bekommen. Andererseits, wenn eine Umorganisation möglich ist und man den Job verändern kann, vielleicht hast du dann auch nicht so ein richtiges finanzielles Problem. Das ist ja auch wichtig, ja, die BU auch als Rettungsanker zu sehen, falls du ein wirkliches finanzielles Problem bekommst.
Apropos Umorganisation, da kommen wir auch schon zu unserem dritten Fall. Und da geht es um die Selbstständigen, über die sprechen wir jetzt nicht so oft. Aber für die gilt nochmal was Besonderes. Und zwar, wir sprechen über eine Anwältin, die eine eigene Kanzlei hat. Natürlich in der Kanzlei hat man auch noch Partner und Partnerin. Sie leidet jetzt an Burnout, vermutlich jetzt auch nicht so selten im Anwaltsberuf.
Würde man erwarten.
Anwältinnenberuf. Aber die Versicherung lehnt ab mit der Begründung, die Kanzlei kann ja umstrukturiert werden. Andere Anwälte übernehmen einfach die Mandate, also die Mandanten, die Anwältin hat. Und sie könnte ja dann einfach leichtere Aufgaben, die sie nicht so sehr stressen, übernehmen. Das ist die Umorganisationsklausel.
Ja, die gibt's. Und das ist natürlich die Frage, wenn du eine größere Firma wie jetzt so eine Kanzlei hast, dann ist das ein relevantes Thema sozusagen. Ja. Jetzt geht's hier wieder um die Frage, ja, ist das wirklich, wäre das wirklich ein finanzielles Problem? Oder kann man sagen, die Tätigkeit dieser Anwältin in dem Fall besteht einfach so essentiell, zum Beispiel, weil nur sie den entsprechenden relevanten Kontakt zu bestimmten Mandanten hat, ja, sodass daraus auch wirklich ihr Job sozusagen auch nicht umorganisierbar ist. Also es ist nicht einfach so, dass die Versicherung sozusagen da, du musst das jetzt hinkriegen können, ne? Sondern das muss auch in einem vertretbaren Maße sein. Und das trifft insbesondere, das ist jetzt nicht falsch verstehen, ne? Aber wahrscheinlich als Mitinhaberin einer Kanzlei hast du weniger schnell ein finanzielles Problem, weiß nicht, vielleicht sitzt sie auf Riesenkrediten, weil kann alles sein. Ne? Worauf ich raus will, ist vor allem für Solo-Selbstständige. Weil da ist so eine Umorganisation natürlich sehr viel schwieriger. Du kannst nicht einfach jemand einstellen, der dich komplett 100% ersetzt.
Deswegen ist es auch tatsächlich ja so, dass bei Versicherungen, dass sie häufig auf diese Umorganisationsklausel verzichten, wenn es weniger als 5 Mitarbeitende gibt. Weil dann ist es halt auch schwierig, weil gerade in so kleinen Unternehmen hat vermutlich jede Person genau eine Aufgabe. Das ist auch in manchen Teams so. Und genau, in dem Fall gilt das dann in den meisten Fällen nicht. Oder auch, wenn eben weniger oder mehr als 20% Einkommenseinbußen prognostiziert werden.
Genau, was jetzt auch im Fall von der Kanzlei auch der Fall sein könnte, wenn man sagt, ja, die Chefin fällt hier aus und de facto hängt an der Chefin der halbe oder viel mehr vom Umsatz, ja, weil es dann unmittelbar natürlich mit entsprechenden Einkommenseinbußen bei ihr selbst verbunden wäre. Aber klar, es ist halt eine Schutzklausel wiederum aus Sicht der Versicherung, wenn es eigentlich für eine Firma kein Problem wäre, in aller Regel geht es ja dann um die Chefin oder den Chef sozusagen durch im Wandel des Umorganisation durch weitere Einstellungen zu ersetzen. Es mag ja auch Firmen geben, die von der jeweiligen Unternehmerin oder dem Unternehmer nicht mehr so abhängig sind.
Und ich glaube, das ist aber halt auch irgendwie spannend, wie die das dann feststellen. Ne? Das muss auch erstmal beweisen, dass du mehr als 20% Einkommenseinbußen hätte, wäre, wenn und der andere kann es gar nicht übernehmen. Also das sind ja auch dann irgendwie so komplexe Gegebenheiten, die es erstmal überhaupt zu evaluieren gibt. Dann.
Ich sage jetzt mal, muss man auch dem Thema realistisch, weil, sobald es da zu einem ernsthaften Streit kommt, ist das sicherlich auch eine Frage für die Anwälte.
Ja, richtig. Da ist sie auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin.
Und muss man sich auch klar machen, nicht umsonst sagen wir bei Finanzen auch, dass es so eine wichtige Versicherung ist. Naja, wir reden potenziell natürlich über Jahre oder sogar Jahrzehnte an Einkommensausfall. Also reden wir ganz schnell sicherlich über Zehntausende Euro. Und wenn es eine hohe Berufsunfähigkeitsversicherung ist, vielleicht sogar bei Hunderttausende?
Richtig. Also insgesamt die 3 Fälle, das sind jetzt nur 3 Beispiele, es gibt natürlich weitere. So einfach ist es dann irgendwie doch nicht mit der BU. Und trotzdem ist die Frage, ist das deswegen rausgeschmissenes Geld?
Nein, es ist natürlich kein rausgeschmissenes Geld, weil wir sprechen natürlich jetzt hier über eine ganze Menge an Grenzfällen, die es natürlich geben kann, brauchen wir gar nicht reden. Und übrigens kann ein Berufsunfähigkeitsfall auch als Grenzfall beginnen. Du bist halt erstmal nicht so schwer krank, ja, und dann streitet man sich rum. Und dann ist leider der Verlauf nicht gut. Du wirst schwerer krank und dann ist es irgendwann eindeutig. Mhm. Ja, also auch den Fall soll es leider geben. Ja, muss man mal deutlich sagen. Und dann ist es natürlich dann die Diskussion vielleicht auch nach einem weiteren halben Jahr beendet. Ja, weil dann ist ganz klar, dass Frau, Herr, Mitarbeiterin sozusagen, Mitarbeiter nicht mehr zurückkommen wird, sondern eindeutig leider berufsunfähig ist. Aber der Grundfall bleibt immer noch der. Du brauchst am Ende für das Wichtigste, auf dem alles, vor allen Dingen dein Leben natürlich, dein Vermögensaufbau, deine ganze finanzielle Existenz beruht, nämlich deine Arbeitskraft, eine Absicherung. Und die gibt es halt im deutschen Staat und übrigens auch in den vielen meisten Staaten langfristig nicht. Ja, zumindest als gesetzlich Versicherte kannst du sagen, so die ersten 1,5 Jahre bin ich einigermaßen okay. Aber darüber hinaus kannst du dich, und selbst dann musst du ja sagen, wenn du Gutverdiener bist, dann gehst du auf Krankengeld zurück und hast ein Riesen Thema, nur mal so am Rande. Aber das Wichtigere ist eigentlich, darüber hinaus kannst du dich nicht verlassen. Du kannst dich vor allen Dingen nicht darauf verlassen, dass du diese Erwerbsminderungsrente vom Staat bekommst, die total gering ist. In vielen Fällen deckt das Einkommen nicht ansatzweise ab. Und zweitens noch viel schwieriger zu bekommen ist als eine private BU-Rente.
Genau. Und ich glaube, also nochmal die Zahl am Anfang, 20% etwa der Anträge werden abgelehnt. Man muss dazu sagen, ein großer Teil davon ist, dass die Leute einen Antrag einreichen und dann auf Rückfragen nicht mehr antworten. Also viel hat dann auch tatsächlich mit der Berufsunfähigkeit, also mit der Krankheit zu tun. Der schwierigere Fall und vermutlich auch der viel mehr Leuten noch, ja, Schwierigkeiten bereitet im Endeffekt ist, dass sie gar nicht erst in die BU reinkommen. So. Genau. Also. Und das ist, wenn man eben diese ganzen Vorerkrankungen hat oder in einem gewissen Alter ist, dann wird es einfach schwer und dann wird man entweder nicht aufgenommen oder man zahlt einen riesigen Risikozuschlag obendrauf. Oder das, was man halt vorher hatte, ist dann in so einer genannten Ausschlussklausel ausgeschlossen. Also das wird dann quasi nicht mitversichert. Heißt, wenn du schon mal, keine Ahnung, Depression hattest, deswegen kommst du nicht also in den letzten 5 Jahren und wurdest da auch klinisch behandelt, dann kann es sein, dass du nicht reinkommst, es sei denn, du schließt halt diesen Teil aus. Und dann wird es halt schwierig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du deswegen nochmal berufsunfähig ist relativ wahrscheinlich.
Sophie, ich glaube, wenn jetzt jemand uns zuhört, wird sich wahrscheinlich denken so, oh Gott, gibt ja kein schlimmeres Thema als diese Berufsunfähigkeitsversicherung und ich lasse die Finger davon. Aber wir sprechen das halt, weil wir wollen ja bei Finanztipps schließlich auch ehrlich sein. Ja? Ja. Wir sprechen all diese Themen, diese Probleme, die es mit dieser Versicherung gibt, an und sagen trotzdem, wie wichtig sie ist. Weil all das, was du gesagt hast, ist natürlich richtig. Es wäre aber die falsche, muss ich jetzt ganz deutlich sagen, Kurzschlussreaktion zu sagen, ja, deswegen lasse ich gleich die Finger davon. Weil, ich mache mal kurz den Umkehrschluss. Ja, 20% der Leistungsanträge werden abgelehnt. Heißt aber im Umkehrschluss, dass der überwiegende Großteil natürlich anerkannt wird. Ja. Ist das immer smooth sailing, ja? Also geht der Antrag einfach so glatt durch? Nee, ich muss wahrscheinlich schon die eine oder andere Rückfrage beantworten. Und da geht es dann eine gewisse Hartnäckigkeit zu beweisen. Weil wie du schon sagst, ja, viele Leute fühlen sich halt von dem Papierkram dann leider auch überfordert. Aber es ist ganz deutlich, die große Mehrheit der Fälle bekommt Geld und zwar dann Tausende von Euro, Zehntausende von Euro, die einem finanziell den Allerwertesten retten. Und das heißt natürlich auch, dass der allergrößte Teil oder wirklich die weite überwiegende Mehrheit der BU-Fälle auch ziemlich eindeutig ist.
Ja, richtig.
Ich mache es jetzt mal böse. Ja. Wenn du nicht mehr arbeiten kannst, wenn du ganz klein in schwerer Behandlung bist, wenn du Krebs kriegst, ja, und erstmal raus bist. Übrigens, ne, Krebs finde ich immer tatsächlich, böse gesagt, ziemlich gutes Beispiel, weil in der Regel in vielen Fällen bist du halt dann lange, muss nicht sein, aber bist du in vielen Fällen lange raus. Aber Krebs ist ja Gott sei Dank nicht unheilbar, so würde ich es mal formulieren. Und wenn du dann nach einer Zeit wieder einsteigst, ja, dann hast du für diese Zeit halt auch eine finanzielle Absicherung bekommen.
Genau. Wenn du jetzt aus irgendeinem Grund es nicht in die BU schaffst, dann gibt es Alternativen, die sind alle nicht gleichwertig, also definitiv nicht. Aber es gibt Möglichkeiten, trotzdem zum gewissen Grad zumindest das Einkommen mit abzusichern. Den Link zu einem Beratgeber dazu verlinken wir euch in den Shownotes. Da könnt ihr dann genauer nachlesen, falls das bei euch der Fall ist. Genau. Dann kommen wir auch schon zu den User-Fragen.
Okay.
Die erste User-Frage ist von unplugged.moments. Was wäre ein sinnvolles Verhältnis zwischen BAV, also betriebliche Altersvorsorge, und einem ETF-Sparplan?
Auch eine beliebte Frage. Also erstmal, eine betriebliche Altersvorsorge sollte sich halt vom Prinzip her erstmal lohnen. Das kannst du am einfachsten daran festmachen, ob der Zuschuss vom Arbeitgeber hoch ist oder nicht. Klassisches Beispiel, ja, du zahlst 1 Euro ein, Arbeitgeber zahlt 1 Euro da ein. Super Sache, machst du natürlich. Du zahlst 1 Euro ein, Arbeitgeber zahlt 50 Cent je Euro dazu. Immer noch super Sache. Solltest du in aller Regel machen. Mindestens ist ja, dass er 15 Cent, also 15% dazu zahlt, das ist dann schon kritisch. Da muss es schon wirklich eine gute betriebliche Altersvorsorge sein, damit sich das lohnt. Da würde ich einfach mal versuchen zu verhandeln, ob er nicht mehr drauf geht. Und im Fall musst du dich leider mit diesem Vertragswerk sehr genau auseinandersetzen, wie hoch die Kosten sind und so weiter. Leider ziemlich schwierig. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, es ist eine gute betriebliche Altersvorsorge. Ich würde nie meine Altersvorsorge ausschließlich auf einer betrieblichen Altersvorsorge aufbauen. Deswegen auch hier die Frage, weil eine betriebliche Altersvorsorge, die hat immer einen Garantieanteil drin. Das ist immer eher eine sichere Geldanlage, aber damit auch mit begrenzten Renditechancen. Da kommt die Rendite eher aus dem Zuschuss vom Arbeitgeber her. Und auf der anderen Seite ETF-Sparplan. Pauschal, ohne jetzt, das hängt eben von der betrieblichen Altersvorsorge ab, pauschal würde ich sagen 50-50. Ne? Also ich zahle genauso viel, wie ich in die betriebliche Altersvorsorge ein, netto, zahle ich netto in den ETF-Sparplan ein. Je höher der Arbeitgeberzuschuss ist, desto mehr würde ich in die betriebliche Altersvorsorge einzahlen. Höchstgrenze dafür, dass das noch sozialabgabenfrei ist, sind irgendwie 330 Euro im Monat. Das wäre der Grenzfall. Ich würde das auf jeden Fall nur dann voll ausnutzen, wenn ich darüber hinaus noch einen vernünftigen ETF-Sparplan machen kann.
Also pauschal schwer zu beantworten. Weil
also 50-50 ist erstmal eine gute Marschroute, aber das ist nur ganz grob, der hängt davon ab, wie gut die Förderung.
Ich glaube tatsächlich, dass super viele Arbeitgeber nur sich auf die 15% beziehen und dann wird es, glaube ich,
wir haben dazu keine Statistik. Ich glaube, es ist extrem unterschiedlich. Es gibt sehr, sehr gute Versorgungen und es, wie du sagst, es gibt leider Versorger, da hat der Arbeitgeber halt nur seine Pflicht und Schuldigkeit getan.
Genau, kommen wir zur nächsten Frage. Das ist von Tobi Jonik, 6, spannender Name. Soll ich eine Eigentumswohnung 100% fremdfinanzieren, um sie zu vermieten?
Ui, schön. Also 100% fremdfinanzieren, erstmal klingt super, ja. Auch bei einer Eigentumswohnung zur Kapitalanlage, also die du vermietest, musst du die Nebenkosten, Grunderwerbssteuer, Notar, Grundbuch und diesen ganzen Kram, Makler wahrscheinlich, musst du selbst tragen. Ja, also das
100%
kriegst du,
geht eh nicht.
Das kriegst du eh nicht finanziert. Also wir reden immer von eher Zehntausenden Euro, die du da erstmal reinstecken musst. So, das ist mal das eine, nur so, damit das klarzustellen. Wenn du 100% fremdfinanzierst, gehst du halt einfach ein Risiko. Und das Risiko lautet, dass du irgendwann aus irgendwelchen Gründen diese Immobilie loswerden musst, ja, weil du das nicht alleine machst, weil dein Gehalt sich verändert, berufsunfähig wirst, okay, jetzt ganz böse, weil du dich vom Standort veränderst und diese Wohnung, die jetzt dann 600 Kilometer weg ist, nicht mehr zu dir passt sozusagen, ja. Und dann musst du einfach in der Lage sein, wenn du das Ding verkaufst, ja, damit die Schuld, die Restschuld zu bestreiten. Womit du mit einer 100% Finanzierung wettest, ist, dass der Wert dieser Immobilie tendenziell steigt, dass der größer wird, weil du willst ja zumindest diese Nebenkosten, die du einfach mal ausgegeben hast, wieder reinholst. Und das Risiko ist einfach mit so einer Fremdfinanzierung größer, abgesehen davon, dass du was höhere Zinsen damit bezahlst. Lange Rede, kurzer Sinn, wir würden bei Finanztipp immer sagen, mach's nicht, ja, bring ordentlich Eigenkapital mit, brauchst Eigenkapital für die Nebenkosten und darüber hinaus mindestens 10% vom Kaufpreis finanzieren, besser 20%. Mir ist völlig bewusst, das ist schon ordentlich Eigenkapital, was man da reinstecken muss.
Gut, dann haben wir noch eine letzte Frage von Frank-T81, 50-30-20 für Beamte. Oder wie würdet ihr es anders angehen in Bezug auf die Pension?
Okay, also natürlich müssen Beamte weniger Altersvorsorge betreiben. Das ist fast schon eine Natur der Sache. Es ist relativ schwierig, das pauschal zu formulieren, weil ja auch die Bedingungen und Pensionen sozusagen je nach Dienst her unterschiedlich ist. Ja, ich würde trotzdem ganz deutlich einen ETF-Sparplan machen, ja, weil Beamte sind ja sonst schon maximal auf Sicherheit ausgelegt. Ja, da kannst du sozusagen vom Gesamtmix her dann auch mit deiner privaten Geldanlage mehr ins Risiko gehen. Wie viel ist natürlich eine Frage des Lebensstandards, den man sich auch im Alter gönnen will. 5%, 10% oder sowas in der Richtung halte ich immer noch für einen sinnvollen sinnvolle Aufteilung. Ansonsten 50, 30, 20 ist so die Frage, wenn du keine großen Zukunftspläne hast, ne, im Sinne von
Auskaufen
wäre natürlich schon eine ganz andere Geschichte, da solltest du auch keinen ETF-Sparplan machen, sondern ordentlich Eigenkapital natürlich ansparen, auch gerade als Beamter. Aber wenn du sonst keine Zukunftspläne hast, hast du grundsätzlich nicht die Notwendigkeit für 20% Sparquote, außer du sagst, was weiß ich, wir sparen auf die große Weltreise oder ich will mir nur ein tolles Auto gönnen und so weiter, das wird ja auch alles da runterfahren. Also ja, hast du grundsätzlich mehr Freiheiten, jetzt werden bestimmt die eine oder andere Beamtin oder Beamte sagen, naja, dafür sind ja auch die Gehaltsaussichten nicht so wahnsinnig, ja. Ist ja nicht so, dass man da jetzt irgendwie in Saus und Braus leben kann.
Genau, aber dafür ist dann die Pension auch angenehmer und da muss man Lebensstandard auch gar nicht erst runterfahren. So, danke schön, Saidi.
Danke dir, Sophie.
Und danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Genau, schaut mal in die Shownotes rein zu unseren Empfehlungen, wenn ihr euch mit dem Thema, hoffentlich mit dem Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung dann mal auseinandersetzt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.